Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, welcher Film uns unerwartet zu Tränen gerührt hat und welcher Film die beste Action-Nahkampfszene hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wir haben wieder Bock auf wilde Fragen und noch wildere Antworten und starten wie immer direkt rein. Niklas beginnt.
Ja, sehr spannende Fragen heute dabei. Und ich starte mal mit der erste. Welche Filmfigur verkörpert am ehesten ein Vorbild, nach dem man leben sollte?
Ja, dann mache ich mal direkt den Auftakt. Finde ich auch eine sehr schöne Frage zum Auftakt. Also ich habe mir überlegt, so als Ethiklehrer habe ich mich ja mit gewissen philosophischen Positionen schon mal auseinandergesetzt. Und deren Ziel war es ja auch häufig zu sagen, okay, wie sollte man denn gut leben, wie sollte man gut handeln, wie ist man quasi ein guter Mensch und führt ein gutes Leben. Und ich persönlich fand da immer oder finde immer den Ansatz von Aristoteles eigentlich ganz nachvollziehbar und irgendwie ganz gut greifbar, dass er sagt, okay, jeder Mensch strebt ja irgendwie danach glücklich zu sein, also nach Glückseligkeit. Und um das zu erreichen, muss man eben, ja, gewisse Tugenden entwickeln und perfektionieren. Und dann habe ich überlegt, okay, gibt es irgendwie einen Charakter, der das für mich ganz gut darstellt? Und da ist natürlich relativ naheliegend tatsächlich der Film, der quasi auch so heißt, nämlich das Streben nach Glück, The Pursuit of Happiness, und damit die Rolle Christopher Gardner von Will Smith verkörpert, der ja im Prinzip genau das macht. Also er versucht einfach in seinem Leben, in dem vieles nicht so gut läuft, sondern in dem er einfach sehr, sehr viele Hindernisse und Hürden hat, da aber nicht die Hoffnung zu verlieren, trotzdem ein guter Mensch zu sein. Also ich finde auch so, wie er sich halt, also die ganzen Handlungen, die er macht, die so schwer sie manchmal sind, aber er versucht ja irgendwie immer das Richtige zu tun und wird dann eben ganz am Ende für diesen ganzen Aufwand, für diese Arbeit, für diese Aufrichtigkeit, die er da reinsteckt, halt belohnt. Und ich finde es immer noch einen absolut rührenden Augenblick, diese Schlussszene, wie er da zwischen den ganzen Leuten steht. Und dann hat er es halt geschafft und da siehst du dann halt die Happiness quasi, so dass sich sein Leben jetzt eben zum Guten wandelt. Das ist jetzt da natürlich auch irgendwie viel bezogen auf diesen Job, aber ich finde, man merkt da auch generell diesen Aspekt von, okay, einfach ein guter Mensch sein, um glücklich zu werden. Und deswegen habe ich mir Christopher Gardner ausgesucht.
Finde ich gut. Ich mochte auch Streben das Glück. Also ich mochte den Film.
Streben das Glück. Ich mag Streben das Glück.
Sie sehen. Ja. Danke, Niklas.
Ich fand immer, dass der Film, also ich mochte den Film auch sehr, aber ich fand immer noch krass an dem Film, dass ich dadurch irgendwie Amerika wesentlich negativer gesehen habe. Weil ich finde, dass der Film liegt schon nahe, dass das System da schon große Lücken hat, wo du echt reinfallen kannst und wo es dann wirklich nach unten geht. Also wenn ich da so an Szenen denke, wie der da in den Obdachlosenheimen abends versucht, seine Ausbildungslektüre da zu lesen und so weiter, da denkst du so, ja, okay, da funktioniert der Sozialstaat aber mal so gar nicht. Und das war immer das irgendwie einer der größeren Takeaways, die ich hatte, hat aber mit der Frage wenig zu tun. Also finde ich auch eine sehr gute Antwort.
Ja. ich gehe weiter mit einem Film, den wir letztens eigentlich erst gesehen hatten, auch schon öfter jetzt ein bisschen besprochen hatten, und zwar Perfect Days von Wim Wenders. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Hauptdarsteller nochmal hieß, aber Niklas macht den Faktencheck schon.
Aber der Recherche Niklas ist am Werk.
Einfach Perfect Days, ein Film, hatten wir ja schon öfter gesprochen, aber um Toilettenreiniger in Japan, also der so ganz einfach Alltagsszenen durchlebt. Und klar, der hat vielleicht am Ende auch einen Twist, den ich jetzt nicht spoilern möchte. Nicht alles, was er macht, ist vielleicht erstrebenswert. Aber einfach diese Alltagsszenen wieder schätzen wissen, genießen wissen, ist was zumindest bei mir sehr hängen geblieben ist, weil das auch so ein Punkt ist, den ich seit dem Film ab und an mal immer wieder so im Kopf habe und immer mal so durchdenke. Deshalb ist das in irgendeiner Art und Weise doch jetzt ein Vorbild für mich geworden.
Den kann ich gut verstehen.
Hat mir sehr gefallen. Also Perfect Days, nochmal große Empfehlung. Und Alltagsszenen schätzen, wissen.
Tut gut. Der Schauspieler heißt Koji Yakusho. Und mit der Gefahr hin, dass ich das auch wieder mal grauenhaft ausgesprochen habe, aber ja, das ist auf jeden Fall so.
Ich muss auch zugeben, ich habe mir den Namen gerade rausgesucht und habe mir gedacht, bevor ich den jetzt komplett falsch hinrotze,
so,
den
Namen.
Nehmen wir Recherche Niklas, der sich über meine Aussprache ja auch immer
echauffiert,
der sagt.
Kirsten Dunst. Werde ich nicht vergessen.
Glück.
Werde ich nicht vergessen. Ja, warum ist ja?
Ja.
Weiß ich,
Nee, ist auch okay.
Kirsten Dunst werde ich nicht vergessen.
Dunst. Ja. Zieht euch dafür einfach unsere alten Folgen an.
Ja.
Rein.
Da ist gar nicht so alt, glaube ich, von,
ja,
von
der Jahreszeit. Aber wir haben in nahezu allen Folgen ein paar kleine Fauxpas.
Ja. Kann man. Ja, das ist, glaube ich, auch ein paar schöne Sprichwörter. Also da gibt es einiges zu holen.
Das Leben wieder auf die grüne Bahn bringen.
Tu das doch mal für uns, Niklas.
Ja, ich bringe die Frage wieder auf die grüne Bahn. Und zwar, habe ich natürlich ein bisschen getrickst, wie immer. Und ich habe einen Seriencharakter genommen. Habe euch aber auch extra geschrieben, dass es auch bei...
Stimmt, hast du noch hinterher geworfen.
Ja. Für mich ist Onkel Iroh aus Avatar The Last Airbender so eine Figur, die irgendwie immer für mich eine natürliche Vorbildfunktion irgendwie abgebildet hat, weil der diese, also der hat eine, die Figur hat eine Vergangenheit, wo der schlechte Dinge getan hat, aber du hast bei ihm halt das Gefühl, über das Leben ist er immer weiser geworden, hat gelernt, was wirklich zählt. Und es gibt diese wunderschöne Szene, wo der zu seinem Neffen sagt, Zuko, du musst anfangen, dir die großen Fragen zu stellen, damit du weißt, wo du im Leben hin willst. Und ich fand, Iroh ist so dieser perfekte Mischung aus, er weiß, die kleinen Dinge zu schätzen, er weiß, worauf es wirklich ankommt und er weiß auch, was falsch ist, vielleicht an seinen früheren Entscheidungen und gibt das jetzt weiter und hat so eine wirkliche, also das war die erste Person, an die ich gedacht habe, Onkel Iroh aus Avatar The Last Airbender. Und wie heißt er nochmal, der Drache des Westens oder sowas? Hat er noch so einen Spitznamen?
Find ich, der auch hat so einen geil. Spitznamen, ja. Aber ich finde das einen sehr guten Pick, weil ich finde, das ist auch so der Inbegriff einer Mentorfigur irgendwie.
Ja. Ja, und im Notfall auch noch Badass unterwegs. Also Onkel Iroh, das ist mein Vorbild.
Ja, finde ich gut.
Ja, finde ich auch. Schön. Ich würde direkt weitermachen mit der nächsten Frage. Und zwar wollte ich von euch wissen, was ist eurer Meinung nach das imposanteste Filmset, das je wirklich gebaut wurde?
Ja, da kann man natürlich, gibt es ganz viele Klassiker. Und da gibt es natürlich auch wirklich große Filmsets etc. Ich habe mich jetzt bei imposant etwas festgehangen. Imposant klingt natürlich nach groß und gigantisch. Für mich heißt es aber auch verdammt gut. Und bin mit einem absolut langweiligen Klassiker gegangen, den wir in jedem Podcast natürlich drin haben wollen, und nehme einfach der Herr der Ringe. Hoffe, dass das keiner von euch auch hat, aber sonst auch nicht dramatisch.
Ich habe es extra nicht
genommen. Ich hatte es auch natürlich mit in der Auswahl, aber ja.
Aber ich möchte dabei betonen, ich gehe nicht einfach von so Dingen aus wie Hobbingen und sowas, was natürlich wahnsinnig ist, also wie die das Auenland danach gebaut haben, sondern ich gehe, Set heißt ja auch Miniaturset. Und ich hatte mal ein Making-of von, oder mehrere Making-ofs von Herr der Ringe gesehen und nehme einmal das Beispiel von den Argonas. Das sind diese beiden Säulen, die so die Hand rausstrecken. Im Film ist das, glaube ich, Isildur und Elendil soll das darstellen. Das ist so ein 2,5 Meter großes Miniaturset, was sie gebaut haben. Und ich finde, daran merkt man einfach diese Sorgfalt, die reingebracht haben, weil die nicht einfach nur dieses Set gebaut haben, sondern die haben sich überlegt, wie würden Leute in Mittelerde diese Figuren bauen? Und tatsächlich siehst du, dass so der untere Teil ist sozusagen aus den Steinen rausgeschnitten und bei dem oberen Teil haben die Steine hingesetzt und dann siehst du wirklich genau oben im oberen Teil auch so die einzelnen Steine und du siehst sogar irgendwo im unteren Bereich, wo die Steine weggenommen haben. Das heißt, die haben sich unfassbar viele Kleinigkeiten an Gedanken gemacht. Und das wird einem natürlich nie auffallen, wenn man einfach so diesen Film guckt. Aber ich finde, daran siehst du einfach, wie durchdacht das ist. Und ich glaube schon, dass man unterbewusst, wenn man solche Filmsets sieht, tiefer, ja, sag ich mal, reingeht und damit verwurzelt ist. Und was zum Beispiel jetzt bei Ringe der Macht meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr so funktioniert hat. Man weiß nie, klar gibt es viele Punkte, warum Ringe der Macht nicht funktioniert. Aber insgesamt dieses so unterbewusst irgendwas, dass das so geil dargestellt ist, dass man gar nicht mehr, dass einem auffällt, dass das ein Filmset ist, sondern dass man es einfach so akzeptiert und hinnimmt und es funktioniert. Und das finde ich einfach bei Herr der Ringe unfassbar beeindruckend. Und das ist nicht nur bei diesen Miniaturszenen der Fall.
Ich wollte das gerade ganz genauso sagen, dass vor allen Dingen diese Sachen, glaube ich, unterbewusst einfach dann ein Gesamtbild ergeben, was stimmig ist.
Genau.
Auch wenn man es so bewusst nicht wahrnimmt, aber die ganze Welt funktioniert dann einfach in sich. Und das ist, glaube ich, das, wo man dann häufig, wie du richtig sagst, dann merkt, dass man bei anderen Filmen vielleicht nicht so ganz connected und man weiß nicht ganz genau, wieso. Und ich glaube, das liegt oft an solchen Kleinigkeiten, die einem gar nicht so bewusst auffallen, aber die dann ja. im Hintergrund einfach klappen oder eben nicht.
Diese Immersion, ne, diese, ja. Und wenn die da über den Fluss fahren und diese alte Welt, an der die da vorbei schippern,
ja.
Und denkst du,
ja.
Das sah auch so fett aus, ey, das war so geil. Ich hab's, also natürlich 1A-Pick, ne, kann man
natürlich,
hey, kann man immer nehmen. Ich habe tatsächlich auch über Aragorn nachgedacht als Vorbildfigur, Filmfigur. Aber ich finde, ja, kann man durchaus machen. Aber Aragorn ist schon sehr glatt. Also der hat schon gar keine Kanten irgendwie.
Das, ja.
Aber gut, zurück zum Filmset. Ich bin ein bisschen anderen Weg gegangen. Ich habe mir ein Filmset genommen, was auch durch die Nutzung, also wie intensiv das ausgenutzt wurde und wie unglaublich durchdacht das ist, genommen. Nämlich der Hinterhof von Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock, wo wirklich das Set der Mittelpunkt vom Film ist. Also er guckt die ganze Zeit aus dem Fenster raus und betrachtet dieses Set und ganze Geschichten spielen sich in diesem Set ab, ohne dass da ein Schnitt nötig ist oder sowas. Du siehst das in den Fenstern, du siehst das in den Feuerleitern und so weiter, du siehst in den Gängen zwischen dem Set hindurch. Haben das komplette Set gebaut im Studio und irgendwie ist bei Das Fenster zum Hof das Set einfach der Mittelpunkt vom Film. Also es ist einfach, das ist der ganze Film, was sich in diesem Hof abspielt. Und das ist so komplex gebaut, so ideal ausgenutzt und so einfach super beeindruckend, dass es für mich das imposanteste Filmset ist. Weil es einfach so krass genutzt ist von Hitchcock. Also finde ich einfach super.
Finde ich auch eine schöne Herangehensweise, muss ich sagen. Also ich muss jetzt zugeben, mein First Pick war auch Herr der Ringe. So, weil es, glaube ich, auch einfach so naheliegend ist. Aber halt auch, ich finde es schön, wie du es nochmal so ein bisschen detaillierter ausgeführt hast. Ich hatte jetzt noch so zwei Kandidaten für Platz 2. Ich nenne jetzt einfach mal beide. Das sind beides ältere Filme. Du meinst ja schon, Tobi, da gibt es bei älteren Filmen natürlich viel, weil da halt einfach noch mit CGI hatte man noch nicht so die Möglichkeit. Also musste man da noch mehr einfach selber bauen. Und ich habe zum einen genommen Alien, weil das eben auch so ein ikonisches Filmset einfach ist. Also so dieser Xenomorph, der da erschaffen wurde mit diesen Mechatronics, damals ja schon, der hat einfach so, keine Ahnung, es ist so ein Bild, was sich einfach gefühlt in die Gehirne von allen Menschen gebrannt hat, die diesen Film gesehen haben. Zusätzlich dazu eben diese Lichter, diese engen Gänge mit, also das ist einfach irgendwie in sich ein Set, was finde ich auch total stimmig war für so ein Science-Fiction-Horror-Movie. Und dann habe ich noch genommen, da bin ich aber auch zugegebenermaßen einfach durch die Recherche drauf gestoßen, was mir selber gar nicht mehr so bewusst war, aber ich hatte schon mal gehört, Cleopatra, wohl ein Film, der auch ein riesiges Budget verschlungen hat, also der auch kurz davor war, quasi pleite zu gehen am Film selber, der auch, glaube ich, am Anfang erstmal im Minus war. Und die haben da auch riesige Sets entworfen, wie halt dann Cleopatra irgendwie, ich glaube, ins Forum Romanum einfährt. Und dann mit so einem Thron, der quasi vor einer Sphinx, also vor einer Sphinx hingebaut ist. Und die fährt dann mit dieser kompletten Sphinx da einfach rein, in dieses fette Forum Roman. Also es ist schon, dafür, dass der Film, glaube ich, auch, ich weiß nicht, aus den 70ern oder so ist, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so um den Dreh. Also da haben die sich einfach teilweise was so.
Ich glaube, der ist von 63 oder von 64, irgendwie Anfang also der 60er.
60er ja. Sogar, ja, guck mal.
Nee, warte, das sind dann diese.
Es sind die 60er Jahre, ja, genau. Aber da haben die sich einfach so viel Mühe gegeben und das fand ich auch, ich habe da nochmal Bilder mir angeguckt und so Ausschnitte, ist schon wirklich verrückt, was die damals teilweise für Aufwand in so die Filmsets gesteckt haben. Deswegen ist das so ein bisschen honorable mention, würde ich mal sagen.
Mhm. Ja, es gibt auch, ich hatte auch nochmal geguckt, was es denn so für gute Beispiele gibt und gerade diese älteren, auch Waterworld und sowas, das ist schon crazy, was die da zum Teil gemacht haben.
Wie steht ihr zu Waterworld? Ich fand den ja eigentlich immer ganz cool, obwohl viele den nicht mögen.
Also, ich habe den eher so als junger Jugendlicher gesehen, deshalb lange her, und da fand ich den damals auch cool.
Der ist halt wack, aber der ist cool irgendwie. Ich weiß, also, keine Ahnung. Ich mochte den immer. Aber der hat es ordentlich Fett wegbekommen, glaube ich.
Ja, ich glaube, wenn man den heute guckt, würde ich dem auch fett wegnehmen.
Ja, das mit diesen Jetskis-Boys, die dann über diese Rampen springen die ganze Zeit. Das ist halt großer Quatsch alles, aber ist schon, weiß ich nicht, Spektakel so ein bisschen.
Apropos Spektakel. Ich möchte von euch wissen, was ist denn für euch die beste Nahkampf-Action-Szene?
Hm. Boah, da habe ich lange überlegt, muss ich ehrlich sagen. Aber bin dann im Endeffekt auf einer recht klassischen Szene gelandet, hoppala, die ich mir dann auch nochmal angeguckt habe, aber mir dann sicher war, ja, das ist, glaube ich, die beste Nahkampfszene, die ich hier gesehen habe. Und zwar die Korridorszene in Oldboy.
Hm. Ah ja, die, ja. Die hatte ich auch auf dem Schirm. Ja.
Ich auch.
Ja, und ich habe mir die nochmal angeguckt und das ist einfach, weil die so lang ist, weil die ist nicht perfekt choreografiert. Du siehst, dass da ein paar Faustschläge nicht sitzen und so weiter. Aber dieses Hin und Her und diese Menge an Kämpfen, die da involviert ist, und finde ich einfach wunderbar und auch super geil inszeniert mit diesem Seitenshot auf diesen Korridor. Also mochte ich einfach super, super gerne und deswegen nehme ich die Korridor-Szene.
Ja, kann ich, wie gesagt, komplett nachvollziehen, weil ich habe mir genau die Szene auch nochmal angeschaut bei der Vorbereitung und dachte auch so, oh ja, okay, die ist schon echt gut. Ich hatte dann aber für mich in meinem Kopf einfach das Ding, ich musste bei dieser Frage einen Schauspieler nennen, der, finde ich, sein Leben genau diesem geopfert hat sozusagen, und zwar Jackie Chan. Und deswegen habe ich dann noch ein bisschen geschaut, okay, welche Kampfszene nehme ich da jetzt? Und ich habe mich dann entschieden für eine Kampfszene aus dem Film Gorgeous aus dem Jahre 1999, habe ich mir, glaube ich, aufgeschrieben. Und da gibt's auch so eine fast 10-minütige Kampfszene, wo Jackie Chan gegen quasi seinen, ich glaube, besten Stuntman aus seinem Team kämpft, der in dem Film dann den Antagonisten spielt. Wie gesagt, die dauert fast 10 Minuten und ist sowohl eine ernsthafte Kampfszene, als aber auch, wie bei Jackie Chan häufiger, mit so komödiantischen Elementen. Also einer stolpert irgendwie übers Seil und rollt sich dann irgendwie komisch ab oder wird vom anderen aufgefangen. Und was ich ganz cool finde bei der Kampfszene, es ist so eine Kampfszene, wo beide Kontrahenten, obwohl es quasi Protagonist gegen Antagonist ist, sich so respektvoll gegenüberstehen. Also die wollen beide einen fairen Kampf. Das heißt, wenn einer irgendwie mal blöd stolpert oder irgendwo so reinfällt, dann gibt der andere dem die Hand, richtet dem wieder auf, dann gehen die wieder 2 Meter auf Abstand. Und dann geht's weiter. Also, und irgendwie, ich glaube, in der Mitte von der Szene fängt Jackie Chan auch an, so richtig zu lachen, weil du richtig merkst, okay, der hat richtig Freude an diesem Kampf. Und dann ist natürlich die Choreo auch einfach, und ich finde, das muss man Jackie Chan echt zugute schreiben, choreografisch, was der Mann sein Leben lang da gemacht hat an Kampfszenen, ist, finde ich, ja, also fast das Nonplusultra. Alles auch selber immer gemacht und choreografiert. Und deswegen, die kann man sich auch auf YouTube anschauen, die nur diese Kampfszene, dauert ungefähr 10 Minuten. Und ist, finde ich, eine fantastische Nahkampfszene. Ich hatte noch eine Trollantwort übrigens, ganz kurz nur, weil ich dachte mir, okay, ich hätte gerne noch die beste angetäuschte Nahkampfszene und da würde ich gerne Indiana Jones ins Rennen schmeißen. Mit dem Typ, der sein Messer ungefähr 2 Minuten hin und her schlackert und dann einfach die Pistole gezogen wird und tschüss.
Ja, und nicht ganz schlecht.
Ich kenne Gorgeous gar nicht. Ich hab's mal Under Control heißt der, auch im Deutschen anscheinend, haben sie wieder einen anderen englischen Namen benutzt. Aber ich kenne ihn gar nicht. Ist von 1999, was ja ein klasse Filmjahr ist. Ich glaube, den werde ich mir mal zu Gemüte führen jetzt irgendwie die Tage. Das reizt
mich sehr. Also die Kampfszene ist wirklich unterhaltsam, finde ich. Also die hat was.
Ich habe auch lange keinen Jackie-Film mehr geguckt.
Ja.
Also das ist richtig lange her. Ich mochte das früher sehr gerne. Also auch dieses komödiantische, man kann die Kämpfe nicht hundertprozentig ernst nehmen, vielleicht so, aber es hat immer Freude gemacht beim Zuschauen.
Ja, mega. Es ist ja schon so witzig, wie diese Kampfszene einfach startet. Weil die ersten 30 Sekunden tänzeln die einfach nur so umeinander herum und die haben halt auch so noch so 2, 3 Zuschauer. Und dann kommt irgendwann Schnitt auf die Zuschauer, wie die auch so ein bisschen am Mittänzeln sind. Das ist einfach, also es hat halt auch wirklich noch diesen Comedy-Aspekt und das finde ich echt, echt sehr unterhaltsam.
Oh, jetzt gucke ich mir gerade Bilder an und vielleicht kenne ich den Film doch. Trägt der da die ganze Zeit nur weiß? Tatsächlich, ich glaube, ich kenne ihn doch. Aber die verschwimmen halt auch alle, ne? So,
ja,
weil
das stimmt
schon. Jackie Chan-Style ist
halt das stimmt schon. Ja. Das stimmt schon.
Drunken Master fand ich früher auch irgendwie immer so richtig cool.
Ja, ja voll,
ich,
ja.
Ich bin auch im asiatischen Bereich gelandet. Den werden vielleicht einige nicht gesehen haben, aber ich weiß, ich hatte den früher geguckt oder die beiden Teile und fand die überragend, und zwar, vielleicht schon gehört, Ong Bak.
Ja, klar.
Ja. Ong Bak 2. Okay.
Ja.
Ich habe den Film jetzt super lange nicht gesehen, hatte aber jetzt in der Vorbereitung mir nochmal zumindest die Kampfszenen davon bei YouTube reingezogen. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte das im Kopf, dass ich es richtig geil fand. Und auch jetzt, wo ich es wieder gesehen habe, fand ich es auch richtig geil. Weil der Typ, das ist einfach krass, was der für Jumps und sowas auch macht. Und das ist auch nochmal wo, ja, ich sag mal so Kampfszenen, wo man den Impact merkt. Mhm. Nicht so krass jetzt vielleicht wie bei John Wick oder sowas. Mhm. Aber das, wo das richtig brachial reinfetzt und ich muss sagen, ich hatte es früher, fand ich es richtig geil und als ich jetzt wieder gesehen habe, muss ich sagen, ich glaube, ich muss den Film auch nochmal gucken, ist nicht so überragend ansonsten vielleicht, aber fand ich Hammer.
Fun Story, ich habe gerade irgendwie, ich habe mal so eine Dokumentation von Jackie Chan gesehen und da hat er gesagt, dass die im Editing, um diesen Impact zu erzeugen, von Jackie Chan, okay. Also die Dokumentation war über Jackie Chan,
ja.
Und der meinte so, um diesen Impact in so Kampfszenen zu erzeugen, filmen die teilweise den Hit zweimal. Also einmal in der Weiten und dann einmal im Close-Up. Und du siehst ihn auch zweimal im Film. Aber dein Gehirn verarbeitet das irgendwie so, dass du das quasi als einen harten Hit verpackst irgendwie. Und viele so Nahkampf-Editings haben halt, dass du die starken Hits tatsächlich zweimal siehst. Also fand ich ganz interessant. So ein kleiner Editing-Trick, wie man das verstärken kann. So minimal hintereinander halt so.
Ja, es gibt diese, ich glaube, da gibt es ja irgendwie so eine bestimmte Frame-Regel, dass wenn du dann den Cut machst, dass du nochmal irgendwie so, ich weiß nicht wie viele, 5 Frames zurückgehst oder sowas.
Ja, genau, irgendwie
und
sowas.
Und dann weiter schneidest, dass du, vielleicht ist das so ein bisschen, was du meinst, und dass das oft bei Nahkampf-Action-Szenen gemacht wird. Aber da weiß ich nicht mehr genau, wie das
spannend. War. Ich dachte eigentlich, einer von euch nimmt Achilles gegen Hector von Troja.
Auch cool. Ich muss auch sagen, ich liebe auch bis heute in dem einen neueren Mission Impossible Film, wo Henry Cavill dabei ist. Ich liebe Henry Cavill nachladen.
Die Unterarme nachladen.
Move. Ganz, ganz fantastisch.
Fallout ist das, glaube ich.
Das kann sein.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu meiner zweiten Frage. Und die lautet, welche Besetzung einer Rolle habt ihr zunächst kritisch gesehen, nur um dann von der Performance des Schauspielers oder der Schauspielerin komplett überzeugt worden zu sein?
Ja, da musste ich natürlich ins deutsche Filmbusiness gehen. Und ich habe da einen Schauspieler genommen, den man jetzt länger nicht mehr auf der Leinwand gesehen hat. Der hatte da auch nur eine relativ kleine Rolle. Und deswegen hatte ihn vielleicht noch nicht jeder so auf dem Schirm. Und zwar bin ich gegangen mit Marcel Gewehr in Daniel Scorpione.
Das kam unerwartet. Das kam unerwartet.
Ja, okay, aber gut, dass du die Besetzung kritisch gesehen hast.
Ja, zu Recht, ja. Habe ich anfangs auch eher kritisch gesehen, aber wirklich dann komplett überzeugend. Na gut, Spaß beiseite. Ich habe mir auch noch einen ernsthaften Pick überlegt. Und zwar ich fand es gar nicht so einfach, weil, ja, ich finde häufig, entweder mag ich dann die Darstellung auch tatsächlich nicht oder bin vorher nicht so kritisch dem Ganzen gegenüber. Ich habe mich dann entschieden für Lady Gaga. Und ich weiß, ich glaube, Tobi, du bist eh nicht so Fan von ihrer schauspielerischen Leistung. Aber ich fand sie in A Star Is Born schon echt, echt gut und echt überzeugend. Und da war ich vorher schon auch skeptisch, weil ich dachte, ja gut, naja, sie ist halt Sängerin. Aber warum man sie jetzt ausgerechnet, warum jetzt alle Sänger auch Schauspieler werden müssen, weiß ich nicht. Und ich fand aber, sie hat es dann wirklich richtig gut gemacht und deswegen war ich da tatsächlich sehr positiv überrascht von ihrer schauspielerischen Leistung in dem Film.
Ich fand sie da durchaus richtig gut. Ich finde, da hat es auch super gepasst und sowas. Aber ja. In House of Gucci und in Joker 2 hat sie mich einfach leider gar nicht mitgenommen.
Ich weiß schon, dass ich die auch in Star is Born, ich fand die okay. Also mich hat die damals nicht so über, die hat doch sogar eine Oscar-Nominierung dafür bekommen, oder?
Das, auf jeden Fall war das ein bisschen zu hyped und dann hatte ich auch den Song.
Ja, genau, also ich fand die okay, hat mich nicht gestört in dem Film, aber ich weiß noch, ich dachte so, ja, den Hype verstehe ich nicht.
Ja. Ja, bei mir ist auch das Problem, dass ich, wenn irgendwer da nominiert wird, da eigentlich nie so richtig kritisch dran gegangen bin. Ich weiß ja früher, damals war das ja irgendwie so, als Heath Ledger beim Joker ausgezeichnet wurde, dass der komplett verrissen wurde dafür im Voraus, aber das war vor meiner Filmzeit, deshalb. Und da war ich nie so kritisch. Wo ich tatsächlich ein bisschen kritisch war, ist, aber auch nur ein bisschen, war Daniel Craig als James Bond. Da habe ich mir am Anfang gedacht, nee, irgendwie passt der für mich nicht in dieses James-Bond-Bild, was ich so habe. Und ich fand es auch ein bisschen störend am Anfang, aber ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein hat er das super gemacht, hat super reingepasst. Und ich glaube, dass das einfach immer ist, wenn, sei es Batman, James Bond jetzt auch, wenn der nächste kommt, man wird da immer kritisch sein, weil es erstmal wieder dieser Umschwung ist. Aber ich finde, der hat keinen perfekten Job gemacht, aber der hat mich doch sehr, sehr überzeugt. Und ich fand zumindest, wenn auch die James-Bond-Teile nicht alle so super sind, fand ich ihn als Darsteller doch sehr, sehr überzeugend.
Interessant, super Pick. Ja. Sorry, Niklas, aber ich habe da genau über D-Pick nämlich auch nachgedacht, aus genau den Gründen. Weil das halt vorher immer so diese eher geleckteren Charaktere waren und der das so dann mal ganz verändert hat. Und ich habe genau darüber auch nachgedacht. Von daher finde ich es einen durchaus sehr nachvollziehbaren Pick.
Das war tatsächlich auch so ein bisschen damals ein größeres Thema, ne? Ich habe das ich habe das so peripher mitbekommen. Ich hatte dazu keine eigene Meinung damals, glaube ich. Aber ich erinnere mich an so Berichterstattung im Vorlauf zu Casino Royale, dass halt so zum Beispiel der irgendwie nur Automatik gefahren ist im Privaten oder sowas. Das wurde dann zerrissen, weil die James Bond einen Schaltwagen fährt.
Guter Mann muss er sein.
Dass der, genau, dass er bei so einem PR-Ding so eine Rettungsweste getragen hat, als er auf einem Boot war. Da hieß es so, James Bond trägt doch keine Rettungsweste und so weiter. Und dann kam Casino Royale raus und danach alle so, ja, Daniel Craig, super, James Bond, was los? Also, aber diese Berichterstattung erinnere ich mich irgendwie so halb. Naja.
Kann sein.
Auch wenn ich die Frage gestellt habe, fiel sie mir danach erstaunlich schwer, sie zu beantworten. Aber dann ist mir jemand aufgefallen, wo ich dachte, weiß ich nicht, ob ich das sehe. Und zwar Vince Vaughn in der zweiten Staffel von True Detective.
Oh, love it.
Ja. Mhm. Weil die zweite Staffel war jetzt nicht so der Killer insgesamt, aber Vince Vaughn war ein Pluspunkt in der zweiten Staffel. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Und da dachte ich vorher, also nach der ersten Staffel True Detective, dachte ich, Vince Vaughn? Wer hat euch ins Hirn geschissen? Also, ja. weil ich den nur so aus Wedding Crashers und den Owen Wilson-Filmen und so weiter, also diese Rom-Com, weiß ich nicht, Dutchball noch so, alles so halt, was so ein bisschen funny ist und sowas auf dem Schirm hatte. Aber Vince Vaughn hat das super gemacht und hat mich da überzeugt in der zweiten Staffel. Nur die zweite Staffel an sich war halt leider nicht ganz so gut wie die erste. Aber ja.
Finde ich besser als meinen Pick jetzt. Finde ich richtig gut. Weil fand ich nämlich wirklich genauso. Ich hätte nie gedacht, dass der gut schauspielern kann. Und ich finde, seine Rolle war richtig, richtig nice.
Das freut mich.
Ja, ich bin wieder dran, ne? Ja.
Ja.
Ich würde mit meiner Frage auch so ein bisschen in dieser Kategorie überzeugende Darstellung bleiben. Aber ich hatte euch die Frage gestellt, was ist oder war denn für euch die überzeugendste Darstellung eines oder einer Kleindarstellers, Kleindarstellerin? Also nicht Klein, Entschuldigung, Kinderdarstellers oder Kinderdarstellerin. So, das war die Frage.
Ja, hatten wir eben ganz kurz drüber gequatscht, weil ich eine große Vermutung habe, wer bei dir kommt, Marcel. Mhm. Deshalb werde ich die jetzt erstmal nicht nennen, aber vielleicht kommt die ja gleich noch rein. Ich habe eigentlich zwei und ich habe mich immer noch nicht komplett entschieden. Vielleicht kann ich die andere Person nachher hinterher werfen.
Bitte keine Kinder werfen.
Achso, Entschuldigung. Es sind mittlerweile beides keine, ja, mehr oder weniger keine Kinder mehr. Ich möchte jetzt erstmal einfach gehen mit Henry Thomas aus E.T. Ich hatte vor, das ist jetzt auch schon wieder 6-7 Jahre her, dass ich nochmal E.T. geguckt habe, aber ich finde den wahnsinnig gut gecastet. Und apropos Casting, von ihm gibt es halt auch dieses Casting-Video, ich glaube, das ist auch relativ bekannt, wo er ja ganz kurz den kleinen Jungen spielt, wo E.T. ihm mehr oder weniger weggenommen werden soll oder einer von diesen bösen Politikern oder Forschern, wie auch immer da kommt. Und dieses Casting nochmal reinzuziehen ist, boah, meine Fresse, hat der da abgeliefert und keine Frage, warum die auch direkt im Casting sagen, ja, du hast es.
Ich wollte gerade sagen, man sieht doch auch in dem Casting-Tape noch, dass er sagt so, okay, you got the job, boy, oder irgendwie sowas, so direkt danach, ja.
Und vollkommen zu Recht, deshalb hat er Hammer gemacht.
Sweet. Das kann ich verstehen. Ich habe jemanden genommen, der danach nicht mehr viel gemacht hat, interessanterweise. Also ein sehr überzeugender Kinderdarsteller, der seine Probleme danach hatte. Weißt du, wen ich habe?
Ich habe eine Vermutung, dass es um eine Kevin-Rolle geht.
Nee, es geht nicht, um eine Kevin-Rolle. Es geht um Haley Joel Osment. Und das ist der Kinderdarsteller von The Sixth Sense. Und ich finde, in dem Film hat er das einfach super gemacht. Er hat das einfach top-notch verkauft. Und tatsächlich hat der Twist bei mir auch damals funktioniert, weil ich nicht gespoilert war vorher. Hat danach nicht mehr viel gemacht. Aber ich fand, in The Sixth Sense war der wirklich wunderbar. Und ich habe jetzt irgendwie ein aktuelles Bild von dem gesehen. Der sieht ein bisschen aus, als wäre das Gesicht von dem so gleich geblieben, aber der Kopf einfach nur gewachsen. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber egal. Fand ich damals super überzeugend und einen super guten Kinderdarsteller.
Ich habe noch einen weiteren Film von ihm, diese AI, künstliche Intelligenz oder irgendwie so ähnlich hieß der. Da spielt der, jetzt weiß ich nicht, ob ich nachher spoiler, ich habe den nur ganz grob im Kopf, aber da spielt er auch irgendwie so einen künstlichen Intelligenz kleinen Jungen, der irgendwie in so eine Familie zugeholt wird.
Ach.
Weil die keine Kinder bekommen konnten, glaube ich. Und die Darstellung fand ich nämlich auch sehr, sehr, sehr gut.
Ja, an den erinnere ich mich. Ist das ein Spielberg-Film?
Oh, das könnte gut sein, ja.
Ich glaube auch.
AI-künstliche Intelligenz.
2000er.
2001, ja.
Ja. Ja, irgendwie sowas. Und da war der nämlich auch super.
Ja, Spielberg.
Also. Mhm. Ja, schön. Ja, dann will ich euch mal nicht enttäuschen und nenne Helena Zengel im Film Systemsprenger, um ein bisschen Werbung auch natürlich für deutschen Nachwuchs zu machen, die das, finde ich, einfach also absolut perfekt dargestellt hat, dieses Mädel, was halt irgendwie in dieses deutsche Bildungssystem nicht reinpasst und wo man nicht weiß, ja, was macht man denn jetzt mit der eigentlich? Also, ja, ausgezeichnete Darstellung, die ihr ja auch direkt an den Sprung nach Hollywood eingebracht hat tatsächlich. Ich wollte aber noch einen zweiten deutschen Nachwuchsschauspieler nennen, den ich auch super, super gut fand. Und zwar Julius Weckauf in Der Junge muss an die frische Luft, wo der den jungen Harpe Kerkeling spielt. Und ich fand, der hat das auch also wirklich exzellent gemacht. Also man sieht wirklich den jungen Harpe Kerkeling. Und das fand ich auch sehr cool. Den wollte ich zumindest auch noch mal mit erwähnt haben.
Ich glaube, der ist jetzt auch bei dem neuen 3-Fragezeichen-Film oder irgendwo später mit. Ich habe den aber seitdem nie mehr auf der Leinwand gesehen. Ich würde mal gern wissen, wie der in anderen Filmen jetzt
ist. Das so ist Justus Jonas? Bestimmt, oder?
Würde passen, aber ich weiß es gar nicht. Ich habe die nie geguckt.
Bestimmt also, Justus Jonas.
Ich glaube, einen gibt's schon und einer kommt jetzt dieses Jahr raus. Ja, müsste man vielleicht mal reinschauen. Fand ich aber, finde ich, ein sehr guter Pick. Ich möchte noch eine Person nennen, die mich zumindest sehr überzeugt hatte. Und zwar Mackenzie Foy aus Interstellar. Das ist einfach die Tochter von Matthew McConaughey.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ich zumindest bis heute der Meinung bin, dass die Chemie zwischen den beiden, zwischen Vater und Tochter da im Kindesalter wahnsinnig gut funktioniert hat. Und zumindest hat es mich ein bisschen mehr gehuckt als bei Jessica Chastain, die nachher die ältere Tochter spielt. Ich finde, das hat die sehr gut gemacht.
Hättest du auch den Timothy Chalamet nehmen können.
Der ist nämlich ja, aber der
ich vergesse immer, dass der in Interstellar dabei war.
Aber. Es gibt auch so ein geiles Interview mit dem, wo der so gefragt wird mit Interstellar und er dachte wohl so, das war ja, da war ja eher noch neu, also eher noch so ein Newcomer. Und er meinte so, oh, das war so fantastisch, er hat da so mitgespielt und das war so eine große Sache von denen. Und dass er dann selbst nachher enttäuscht war, dass er irgendwie 3 Minuten so im Film zu sehen ist und das komplett falsch eingeschätzt hat.
Ja gut, aber trotzdem in Interstellar mitgespielt zu haben, ist egal. Also so.
Auf jeden Fall.
Ja.
Dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Und zwar möchte ich von euch wissen, was ist für euch der Kultfilm schlechthin?
Ja, die Frage fand ich so ein bisschen, weiß nicht, also man will dann auch nicht die Standardantworten sagen. Und ich will nicht wieder Fight Club sagen eigentlich. Also,
aber
der Kultfilm schlechthin für mich ist Fight Club.
Ja.
So, sage ich jetzt einfach mal so. Und aus allen Gründen, die ich schon 27.000 Mal genannt habe in diesem Podcast. Ja, Marcello, was ist dein
Kultfilm? Ja, nee, kann ich total nachvollziehen. Ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, was ist denn ein Film, der für mich auch so ein bisschen Jugend geprägt hat? So ein Film, wo ich so mit richtig Nostalgie auch rangehe. Mit so einem richtigen Fandom-Vibe irgendwie. Und zwar ich persönlich. Und nach ganz viel Hin und Her und Überlegen bin ich am Ende wieder gelandet, vielleicht auch dadurch, dass ich bei der anderen Antwort da schon mal gelandet war, bei Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Das ist für mich einfach so ein Film, der ist für mich so dieses Jugend und einfach Action und dann dieses Archäologending, ja, wir und immer alles so knapp und aber auch witzig und einfach diese ja fast schon Karikatur von diesem Archäologen in Form von Indiana Jones fand ich einfach super als Jugendlicher. Finde ich immer noch cool. Ich glaube, die ersten Teile schaue ich mir immer noch super gerne an. Deswegen habe ich einfach mal den ersten von den dreien genommen.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Für mich war es, ist es Pulp Fiction. Also ist natürlich auch so ein absoluter Klassiker. Aber ist halt auch wirklich der, den ich so in der Jugendzeit gesehen habe und über den man dann immer so wahnsinnig cool gequatscht hat. Diese Gespräche mit dem Big Kahuna Burger, allgemein diese Dancing-Szenen. Ich hatte 2 verschiedene Filmposter davon. Das war einfach einer, der bei mir so richtig reingeschlagen hat und ja, wo ich mich an super viele Szenen erinnere und das einfach mochte. Das ist jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass es einer der besten Tarantino-Filme oder sowas ist oder müsste ich selber drüber nachdenken. Ich fand ihn aber vor allem damals hat er mich wirklich sehr geprägt und sehr in diese Filmwelt reingezogen. Deshalb funktioniert der für mich sehr gut als Kultfilm.
Ist ja so ein bisschen der Kultfilm schlechthin, ne? Mit The Big Lebowski noch dazu irgendwie. Das war so die beiden, auch die, wo ich zuerst dran gedacht habe, dann habe ich auch gedacht, für mich ist Fight Club noch mehr Kult, also irgendwie so.
Ja. Das ist genau der Punkt, weil ich hatte auch so bei Kultfilme zuerst die beiden im Kopf und dann dachte ich aber, ich mache es ein bisschen persönlicher, das passt ja bei dir gut, Tobi, weil du auch sagst, du hattest dann auch viel persönliche Connection mit dem Film und das war bei mir einfach ein bisschen weniger und deswegen habe ich dann auch einen anderen Weg gewählt, aber es waren auch die zwei, die mir spontan so direkt eingefallen sind.
Würde mich aber sehr interessieren, was so die Zuschauerinnen und Zuschauer da noch für Kultfilme aus der Tasche graben würden.
Das wäre schon bei meiner dritten Frage, ne? Tatsächlich.
Sie. Jawohl.
Und dann wird es jetzt mal ein bisschen hier traurig oder gegebenenfalls auch wunderschön. Je nachdem. Welcher Film hat euch unerwartet zu Tränen gerührt?
Ja, und da führe ich jetzt einen Film an, wo ich die Antwort auch schon mit der Besetzung zur Frage vorher quasi hätte geben können. Es hätte da nämlich auch gut gepasst. Ist auch ein Film, den ich hier schon das eine oder andere Mal erwähnt habe. Und zwar Rain Over Me. Die Liebe in mir mit und ja, als Hauptdarsteller Adam Sandler. Und ist so ein bisschen auch der Film, ich glaube, wenn man so googeln würde, Adam Sandler, beste Rolle oder überzeugendste Rolle, dann würde, glaube ich, ziemlich schnell dieser Film auch aufploppen. Der ist von 2007. Und da spielt Adam Sandler eben einen, ja, ehemaligen Familienvater, der nämlich seine Familie verloren hat und ja, so ein Eigenbrötlerleben sich quasi selber aufgebaut hat, indem er sich so komplett abschottet, immer mit Kopfhörern auf und einfach so seine eigene Realität aufgebaut hat. Und der eben einen alten, ich glaube, Schule- oder Studienfreund wieder trifft und der ihn halt noch ganz anders kennt von früher und der dann halt versucht, ja, komm, ich helfe dir da wieder rauszukommen und ne, du musst doch ein bisschen rauskommen, in, weiß ich nicht, Dinge unternehmen und ne, kommen auf die alten Zeiten. Und das funktioniert halt nicht immer und irgendwann versteht der halt auch wieso. Und da gibt's, finde ich, echt wirklich emotionale Szenen, was ich Adam, also bevor ich den Film geguckt habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich bei einem Adam Sandler-Film Tränen in den Augen haben könnte. Wirklich. Und deswegen nehme ich den Film immer sehr gerne, weil der einen da, oder mich zumindest damals in der Hinsicht wirklich sehr krass überrascht hat. Und ja. Deswegen ist es auf jeden Fall auch eine Empfehlung für alle, die sagen, Adam Sandler, Schauspieler, weiß ich nicht. Und ich kann das verstehen, aber den Film kann man sich wirklich richtig gut anschauen.
Ja, glaube ich gerne.
Ich muss sagen, bei Adam Sandler, da fiel mir gerade auch ein, und ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht hatten wir die Szene schon mal, der Film Click, da weiß ich nämlich auch, dass ich da eine Szene hatte, wo er später zu seinem Vater irgendwo im Büro geht, auf Pause stellt und wo er, sag ich mal, sein ganzes Leben familiär weggeworfen hat und alle Emotionen weggehauen hat. Die hatte mich damals auch ziemlich berührt, muss ich sagen, diese Szene. Ich habe jetzt extra nochmal einen Film genommen, den ich jetzt vor kurzem erst gesehen habe und wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, dass ich den berührend finden könnte. Und zwar Robot Dreams, Marcel. Wir haben zusammen angefangen, den zu gucken.
Ja.
Und ich muss sagen, der geht am Ende in eine Richtung, ich finde, der endet auch richtig cool. Ist ein Animationsfilm. Ein Hund bestellt sich einen Roboter, weil er zu einsam ist. Und dann, die leben sich nicht auseinander durch Umstände, entfernen die sich voneinander und es geht so ein bisschen darum, wie die wieder zueinander hinfinden oder ob die wieder zueinander hinfinden. Und ich fand den Film richtig cool, also der hat mir richtig Laune gemacht. Und er hat ein cooles Ende, ist jetzt nicht der berührendste Film aller Zeiten oder sowas, aber ich hatte auf jeden Fall überhaupt nicht erwartet, dass da große Emotionen reinspielen werden. Robot Dreams, also eine kleine Empfehlung.
Den will ich mir auf jeden Fall noch angucken. Da hast du mir jetzt auch nochmal mehr Lust drauf gemacht. Bei mir war es Roma von Alfonso Cuarón. Den habe ich einfach mal angemacht, ich glaube sogar auf Netflix, und einfach mal geguckt. Und der fängt sehr ruhig an. Und am Anfang war ich noch so, ja, okay, gucken wir mal, was das wird. So. Und nach und nach läuft der Film und irgendwie zieht der ein, der ist schwarz-weiß und er spielt in Mexiko und der hat so einen ganz langsam reinziehenden Bann und steigert sich dann immer weiter. Also die Szenen werden immer größer, die Set-Pieces werden immer größer und diese persönliche Geschichte, die sich da entspinnt, dann hat die mich so gecatcht und ich war, da kommt es dann zu diesen im letzten Drittel, zu diesen Szenen, die so traurig sind für mich und so groß gleichzeitig, aber auch irgendwie klein im Persönlichen und das Roma hat mich hat mich einfach umgehauen. Und ich, dann war der Film aus und ich saß hier, wie Marcel letztens gesagt hat, wie wenn man rauskommt aus dem Kino und nicht weiß, was man mit sich anfangen soll, saß ich dann hier auf dem Sofa und wusste einfach nicht, wie soll mein Tag denn jetzt weitergehen? Also das war, ja. Roma hat mich richtig, richtig mitgenommen, emotional. Ganz, ganz toller Film.
Ja. Da muss ich auch sagen, das war ja so ein bisschen Oscar-Bait-mäßig auch von Netflix. Oder wurde ja. der immer ja, mit, ja, so ein bisschen beschrieben. Aber ich erinnere mich auch noch an diese Kameraeinstellung, wo wirklich jede Kameraeinstellung wie so ein perfekt gemachtes Foto aussieht. Ich finde, das hat der Film wirklich sehr geil hinbekommen.
Ja. So.
Ja, schön. Ich komme, um es dann wieder ein bisschen auf eine andere Bahn, auf eine andere Fährte zu bringen, habe ich ein bisschen, was heißt Scherzfrage, aber eine Sache, wo ich einfach jetzt mal auf eure Antworten gespannt bin. Und zwar wollte ich wissen, was ist schätzungsweise euer Rekord an gesehenen Filmen pro Woche? Und natürlich auch die entsprechenden Umstände, die dazu geführt haben.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber ich bin nicht so ganz hingekommen. Also ich kann mich nicht an irgendeine Woche erinnern, wo ich so richtig Filme gebinged habe. Richtung Serien würde es natürlich viel, viel leichter gehen. Und deshalb kann ich wirklich nur so eine Abschätzung geben. Und zwar, das war so Zeiten, wo wir damals auch die UCI Unlimited-Karte hatten und auf dem Kino waren und man dann vielleicht nochmal irgendwie was zu Hause geguckt hat. Ich glaube, wir waren auch irgendwann mal so zwei Filme direkt hintereinander im UCI geguckt. Ich habe eine ganz grobe Abschätzung, würde mal sagen, vielleicht sind es so 8 Filme, aber ich glaube, es sind nie mehr.
Boah.
Ja, Niklas, ich bin auch...
Rookie Numbers. Rookie Numbers. Ich würde ja sagen, dass irgendwie beim Filmfestival Venedig oder sowas habe ich so viele Filme gesehen. Die Realität ist aber, ich glaube, um schon mal so eine Zahl rauszuhauen, es könnten 20 bei mir sein.
What?
Boah. Ja, und folgendes Szenario, relativ, ich war irgendwie so, weiß ich nicht, entweder waren es Sommerferien oder direkt nach dem Abi, also so 18, 19 Jahre alt, und habe von einem guten Kumpel eine Festplatte bekommen. Und da war sehr viel Filmmaterial, sehr viele Filme in Blu-ray-Qualität, glaube ich sogar. Nee, war das schon Blu-ray? Weiß nicht, sehr guter Qualität auf jeden Fall. Also nicht die Internetqualität, mit die man sonst so geboten bekommen hat. Aber so, wisst ihr, so ein ganzer Ordner, wo so richtig schön so alphabetisch geordnet, bestimmt 150 Filme oder sowas, die natürlich alle da zurecht drauf waren.
Natürlich.
Und ich hatte Zeit und war da noch in dieser krassen, einfach ultra Bock-Filme zu gucken Phase. Und da habe ich mir halt wirklich, weil ich wirklich den ganzen Tag Zeit hatte, wirklich so 3 Filme pro Tag da reingebrettert. Aber ja, aber das war, also es war auch gar nicht so schwierig, glaube ich. Weil ich habe dann vormittags einen Film geguckt und so chillig nachmittags und dann abends vielleicht noch 1 oder 2 oder so. Also das war wirklich so diese Sommerferien-Mentalität, wo du wirklich fast gar nichts zu tun hattest irgendwie. Was man heutzutage sich gar nicht mehr so richtig in das Mindset setzen kann, dass du eine Woche keine Pläne hat.
Oder 6 Wochen, ne?
Ja, also vielleicht liege ich mit 20 falsch, vielleicht waren es nur 15, vielleicht waren es aber auch mehr. Ich weiß es nicht. Also da habe ich wirklich sehr viel Filme konsumiert. Ja.
Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, ich liege so zwischen euch. Also ich hatte, weil man kann es ja nur so ungefähr überschlagen. Natürlich habe ich da nicht ein Buch geführt, wie viele Filme ich da pro Woche gesehen habe. Aber ich schätze, ich komme schon auf Wochen, wo ich so 14, 15 Filme in einer Woche gesehen habe, weil es gab schon während des Studiums und so einfach Zeiten, wo ich Zeit hatte und wo ich dann auch gedacht habe, boah, jetzt, wo ich dann auch mal einen Abend, ich alleine einfach nur zu Hause saß und einfach 3 Filme hintereinander mir reingezogen habe, hintereinander weg. Weil ich dachte, boah, das ist ein guter Film, möchte ich sehen, und dann danach dachte ich, oh, aber ich habe noch einen auf der Liste. Und dann ist mir am Ende dachte ich, okay, jetzt brauche ich noch mal ein anderes Genre, und dann habe ich mir noch einen reingezogen, so einen kurzen zum Abschluss, so kurz, so noch mal 100 Minuten, um runterzukommen, so ungefähr. Und ich glaube, wenn ich da so mir die Top-Woche raussuchen würde, dann komme ich, glaube ich, schon so auf 14 bis 15, schätze ich. So 2 Filme pro Tag und vielleicht an einem Tag mal 3. Ich glaube, drüber komme ich nicht. Also ich glaube, mehr als das, also auf 20 komme ich mit Sicherheit nicht. Aber so, ich denke, 14, das könnte gut sein, dass ich da mal eine Woche hatte. Jetzt bei weitem nicht mehr, aber damals so Studienzeit, vielleicht sogar während Corona so, wo man auch eh dann nicht so viel machen konnte. Also da um den Dreh, da wurden schon viele Filme geschaut.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wenn ihr jetzt drüber geredet habt und nachgedacht, ich glaube, ich habe nie in meinem Leben mehr als 3 Filme an einem Tag geguckt oder so. Serien immer viel
mehr durchgebutscht. Mehr als 3?
Ja, aber doch, mehr als 3 habe ich, glaube ich, auch kaum. Also drei
das ist war dann
auch so mein Maximum.
Drei ist schon vier. Absoluter Sonderfall. Und wenn ich dann überlege, das werde ich niemals 7 Tage in Folge auch nur annähernd gemacht haben. Deshalb sind es bei mir echt wenig, eher weniger Filme. Und ich glaube, ich kann nicht so gut die ganze Zeit ruhig sitzen und Film nach Film gucken und das am nächsten Tag wieder. Ich weiß, dass ich, um so ein anderes Beispiel, zocken in den Sommerferien. Hm. Ich weiß, ich habe mich früher mit einem Kumpel, haben wir uns getroffen und dann haben wir gefühlt die ganzen Sommerferien, ach, total traurig, aber haben wir Oblivion durchgezockt, so.
Bist du traurig oder
geil? Ja, das war geil, das hat richtig Bock gemacht.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war mega.
Es war schon hart nötig und es war, glaube ich, gutes Wetter, aber wir haben uns da getroffen, dann haben wir uns da nebeneinander gesetzt und haben einfach Oblivion gezockt von morgens bis abends. Aber da muss ich auch denken, was die Eltern sich da gedacht haben müssen, da verstehe ich, dass da so ein bisschen, ja, die Hoffnung in die Zukunft verloren geht.
Ich würde sagen, mir gefällt auch die Aussage, ich glaube, es war gutes Wetter, weil du weißt es de facto nicht mehr. Weil du warst ja nie draußen.
Ah, schön. Hat Bock gemacht, kann ich nicht. Aber also ich brauche, darauf wollte ich hinaus, eher noch so ein bisschen, wo man so ein bisschen aktiv was noch dabei macht. Ich glaube, nur so Film nach Film kann aber ich nicht so gut wie ihr vielleicht.
Apropos zocken, kurze Anekdote. Ja. Ich glaube, das Krasseste, was ich je in diese Richtung gemacht habe, war mit zwei Freunden, Joshua und Fabian. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ist mir relativ egal. Wir sind große From-Software-Fans und als Dark Souls 2 rauskam, haben wir uns, da war ich eigentlich schon im Studium, haben wir uns bei mir getroffen und dann haben wir Dark Souls 2, wir haben drei PS3 oder 4 waren es, glaube ich, PS3, glaube ich, parallel aufgebaut, drei nebeneinander und haben 37 Stunden durchgezockt. Und dann musste mein Kumpel zurück in seine Studiestadt, weil er irgendwie seine Bachelorarbeit mit seinem Prof besprechen musste. Und ich glaube es, also ich bin mir ziemlich sicher, es waren 37 Stunden. Also ja, war nicht gesund. Habe ich auch nie wieder gemacht, sowas, aber ja.
Das ist crazy, weil das ist ja, ich erinnere mich so an LAN-Party-Zeiten. Wir schweifen noch kurz ein bisschen weiter ab. Mhm. Aber selbst so eine LAN-Party ging ja meistens dann so, die ging irgendwie nachmittags los und dann durch die Nacht und dann bis zum Mittag vom nächsten Tag. Also ich glaube, ich war nie auf einer, die 2 Tage ging, glaube ich, mich erinnern zu können. Und da hat man ja auch quasi gar nicht gepennt, aber das waren ja dann vielleicht so maximal 24 Stunden, sage ich mal, die man so dran hat. Deswegen 37 Stunden ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall.
Wir haben samstags angefangen. Spiel. wir haben samstags angefangen, dann die ganze Nacht durch, den ganzen Sonntag. Dann musst du dir auch vorstellen, der Dönermann, wir haben dann irgendwann so Fastfood bestellt und der gleiche Lieferant kam zweimal zu uns, während wir keinmal geschlafen haben. Also kann man keinem empfehlen. Wir hatten auch Todesherzklabaster, weil wir natürlich uns sehr gesund auch von Energy Drinks und sowas ernährt haben.
Vollkommen, ja.
Natürlich. Ja, also das, aber ja, das war so. Und dann Montagmorgen musste der eine halt zum Prof und musste vorher noch 2 Stunden Zug fahren.
Aber man muss einfach sagen, es hat wahnsinnig Bock gemacht. Also auch die LAN-Partys damals. Ja, ich war tatsächlich auch irgendwann bei welchen, irgendwas beim Kumpel von meinem Bruder, die dann über mehrere Tage ging. Und dann konntest du immer etappenweise einfach mal dahin.
Ja.
Crazy. Ja. Crazy, crazy, crazy. Aber wir wollen natürlich jetzt hier vorankommen und mit der letzten Frage abschließen. Und zwar möchte ich von euch wissen, was für euch so das coolste Zitat aus Game of Thrones oder auch House of the Dragon ist.
Ja, habe ich einen Klassiker genommen, glaube ich, von Tyrion. Auf Deutsch, der Verstand braucht Bücher wie ein Schwert den Schleifstein. Mhm. Ein bisschen gebutschert, weil ich finde den auf Englisch noch ein bisschen cooler. A mind needs books, like a sword needs a whetstone, if it is to keep its edge. Und ich finde, das irgendwie mochte ich immer super gern. Ich mochte super gern die Szene mit Jon Snow, wo der da quasi fragt, warum liest du die ganze Zeit und sowas? Und Tyrion sagt halt so, ja, das brauche ich, um hier scharf zu bleiben. Das mochte ich immer.
Scharfer Verstand, ja.
Ja.
Ja, finde ich sehr gut. Ich habe mich ein bisschen mehr konzentriert auf House of the Dragon und hätte da 2. Ich weiß, ich cheat immer so ein bisschen. Ich hätte dann immer 2, aber ich sage jetzt trotzdem einfach beide. Ihr könnt nämlich nichts dagegen tun, außer mich rauscutten.
War gerade sagen, ich war gerade weg.
Vielleicht könnt ihr sogar sehr viel dagegen und tun.
Auflegen.
Ja, genau.
Und zwar einmal Aemond. Der in der ersten Staffel, ich glaube Episode 8 habe ich mir rausgesucht, ich hoffe es stimmt, der sagt, let's drain our cups to these 3 strong boys. Was ich sehr schön finde, inhaltlich einfach, dass auch der das zeigt auch so den Charakter von Aemond einfach. Und als zweites habe ich, was ich auch sehr nice finde, wie Daemon, ich glaube tatsächlich in Episode 10 der ersten Staffel sagt, zu Rhaenyra, Dreams didn't make us kings, dragons did. Und das finde ich vor allen Dingen deswegen so gut, weil der sagt das am Ende von Staffel 1 und ist da ja auch relativ grob zu Rhaenyra. Und dann haben wir Staffel 2 und haben Daemon im Traumwunderland. Und das heißt, der sagt so, Dreams didn't make us kings. Und in Staffel 2 wechselt sich das eigentlich komplett sozusagen. Und deswegen fand ich das auch ein sehr schönes Zitat an der Stelle.
Ja, stimmt. Finde ich auch stark. Ja, ich werde jetzt auch einfach mal in Englisch und Deutsch machen. Er ist Englisch, weil es tatsächlich immer viel cooler klingt. Ich habe den guten Varys im Gespräch mit Tyrion. Also wirklich auch die zwei der eloquentesten, coolsten Charaktere, was so Zitate angeht, finde ich. Ist auch ein Klassiker. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall, and a very small man can cast a very large shadow. Also auf Deutsch für die paar, die jetzt Englisch nicht so gut können. Macht wohnt dort, wo Menschen glauben, dass sie wohnt. Das ist ein Trick, ein Schatten an der Wand. Und ein sehr kleiner Mann kann einen sehr großen Schatten werfen. Und ich finde das, das zieht sich so durch die ganze Serie. Also eigentlich in jeder Staffel findest du Szenen, wo das drauf anwendbar ist.
Ja.
Und es ist cool, weil es vorher noch dieses Beispiel bringt, also so ein, wo so drei Leute zusammen sind und ein Swordsman und wer stirbt und wer nicht. Also es ist, zieht sich durch ganze Game of Thrones, deshalb mag ich es sehr gerne.
Ich dachte, einer nimmt Shame. Shame.
Ja, Shame.
Shame. Naja. Aber die ganzen Bücher sind voller geiler Zitate und ein Teil davon hat es halt auch in die Show geschafft oder in die Shows und tatsächlich alle drei Zitate sind in den Büchern.
Ja, da habe ich keine Zweifel dran.
Die wurden nicht dazu gedichtet.
Der gute George. Damit sind wir durch.
Würde ich sagen.
Ja, schön.
Wilde Fragen, wilde Antworten. Und einige Nebenstories noch, die auch recht wild waren. So ist es. Und mit diesem wunderschönen Gespräch heute hier schließen wir es ab, oder?
Wir rappen das ab.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.